Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Die drei Musketiere melden sich wieder zurück zu einer weiteren Folge hier auf Kick and Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Packt eure Paulaner Spezies raus. Macht's euch gemütlich. Würde ich jetzt sagen, hier bei 14 Grad Unterhose, doch, passt eigentlich schon. Lehnt euch zurück, denn es gibt jetzt was auf die Ohren. Nee, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass Niklas und Erik wieder an meiner Seite sind, Jungs. Wir haben uns ausgekotzt, ne, auf WhatsApp ein bisschen, beziehungsweise die halbe Welt eigentlich, wenn ich höre, dass Kylian Mbappé in einem Jahr mehr verdienen kann als LeBron James in seiner ganzen Basketballkarriere, als Brady in seiner ganzen Football-Karriere, also dann wird schon ein bisschen übel. Mbappé, ja, wir haben es jetzt genannt. Wir wollen heute ein bisschen über diesen Mann reden, aber auch ein bisschen über die saudische Liga. Was passiert da gerade eigentlich? Woher kommt das ganze Geld? Warum kaufen sie sich blind überall Spieler ein? Was ist denn ihr Ziel? Und so weiter und so fort. Weil das uns persönlich auch jetzt hart gejuckt hat in WhatsApp, also wenn man die Chats liest von uns. Ich fand es sehr interessant und dachte, ey, lass doch dieses Gespräch, was wir auf WhatsApp geführt haben, einfach hier in der Runde haben. Ich meine, wo sollen wir anfangen? Ich meine, lass mal Mbappé jetzt weg. Fange vielleicht im Land Saudi-Arabien an. Was passiert da eigentlich? Warum kommen jetzt diese ganzen Spieler und was ich? Also, weil ich jetzt mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt habe, kann ich es mal ganz kurz erklären. Also Saudi-Arabien hat sich so ein Ziel gesetzt, 2030. Die wollen quasi ihr Land monetisieren, die wollen Investoren reinholen und so weiter und so fort. Und da soll quasi 2030 alles, ja, ready sein. Ihr habt es vielleicht gehört, die haben so eine komische Linie als Stadt geplant. Die haben verschiedene Projekte geplant, die alle bis 2030 fertig sein sollten. Das Land will quasi weg vom Öl in mehr Investmentbereich, mehr ausländische Gelder reinbringen, weil ja auch die haben jetzt irgendwann mal erkannt, alles klar, mit Benzin kommt oder Öl allgemein kommt es jetzt auch nicht sehr weit, vielleicht in 30, 40 Jahren, und da muss man jetzt ein bisschen umdenken. Und klar, dass die Geld haben, das weiß vielleicht der ein oder andere, denn Saudi-Arabien ist mit der USA das Land, was am meisten Öl exportiert. Und da kommt natürlich einiges an Geld zusammen. Wenn der Ölpreis steigt, profitiert Saudi-Arabien. Und die haben da quasi so ein königliches Investmentfonds. Und dieses königliche Investmentfonds ist für alles, was sie eigentlich machen wollen. Und momentan ist es das Land attraktiv für Investoren machen. Und da wird jede Menge Geld ausgeschüttet. Ihr habt es gehört mit Mbappé und so weiter und so fort. Wir kommen gleich auf die Zahlen. Aber im Großen und Ganzen ist so, dass jetzt Saudi-Arabiens Strategie 2030 gibt einen Plan. Man möchte auf sich aufmerksam machen. Man möchte weg von, ja, nur Öl, sondern, ja, was anderes. Entertainment und so weiter und so fort. Und da buttert man jetzt halt auch mächtig Geld in die eigene Fußballliga. Ob es jetzt schlau ist oder nicht, kommen wir auch noch drauf. Ob sie das Geld nicht vielleicht in die Jugend reinstecken, kommen wir auch noch später drauf. Aber so, das ist der erste Anhaltspunkt. So, aber das Ganze hat ja erst mit Cristiano Ronaldos Transfer angefangen, ne? Also davor, ja, es ging ja einige Spieler schon sehr, sehr lange oder früher sehr, sehr viele nach Katar, nach Dubai oder so, ne? Es sind ja nicht die ersten ausländischen, europäischen Spieler, die jetzt ins Ausland gehen, aber wo richtig hat es angefangen, meiner Meinung nach, mit Cristiano Ronaldo. Er hat ja im Interview auch selber gesagt, so, meine Verpflichtung war eigentlich dafür gedacht, dass ich ausländischen Spielern das Ganze attraktiv mache und dass sie auch den Weg gehen würden nach Saudi-Arabien. Ich denke, ja, er hat seinen Job erledigt. Gut, er hat 200 Millionen Euro im Jahr oder bekommt 200 Euro im Jahr, aber trotzdem hat er seinen Job erledigt, weil die meisten Spieler, die jetzt gekommen sind, dieses Jahr, also ein Jahr nachdem Cristiano Ronaldo verpflichtet wurde. Und das sind Spieler wie zum Beispiel Edouard Mendy, Champions League Spieler, die was Großes erreicht haben. Das sind Roberto Firmino, der mit Liverpool auch so einiges in seiner Karriere erreicht hat. Das sind Spieler, wenn wir natürlich auf den größten Transfer der Club, der am größten Transfers gemacht hat, Etihad Club, mit natürlich Karim Benzema voraus, aber auch Jota, Celtic Glasgow, 24 Jahre alt, kommt jetzt für 30 Millionen Ablöse nach Saudi-Arabien mit 24. Da denkt sich natürlich der eine oder andere, okay, hast du jetzt deine Karriere verspielt, ja oder nein? N'Golo Kanté ist gekommen vom FC Chelsea, auch ganz, ganz, ganz große Namen, die jetzt bei Etihad spielen, aber auch bei Nasser. Al-Nasser wird es nicht zu kurz. Der Fofana von Lens, vielleicht verfolgt der eine oder andere die Ligue 1 und der hat eigentlich einen richtig guten Job im Mittelfeld gemacht. Auch da waren einige Spiele hinterher. Cristiano Ronaldo wird sogar Brozovic als Mitspieler bekommen. Einer der besten, meiner Meinung nach, Mittelfeldspieler Europas. Wirklich so underrated, der Typ. Man hat gesehen bei Inter, was er ausmacht, wo er den Unterschied ausmacht im Mittelfeld. Und ja, Alex Tejes von Manchester United, der wird jetzt auch bei Al-Nassr spielen. Allein da schon auch wieder drei Spieler, nachdem schon Cristiano Ronaldo verpflichtet wurde zum Beispiel. Was auch nicht wenig ist. Al-Hilal, der nächste Club, wo ich mir wirklich, ja, ich habe da wirklich meine Hände auf Augen gelegt und wollte es nicht glauben. Wie oft war Milinkovic-Savic mit den besten europäischen Clubs in Verbindung gebracht worden? Ne? Wie oft konnte er schon zu Manchester United, zu Manchester City, zum FC Barcelona wechseln? All diese guten Clubs. Nein, wenn es wird, für Lazio, dann Saudi-Arabien und für lächerliche 40 Millionen Euro, Alter. Ich kann mich erinnern, wo Manchester United schon fast bereit war, 100 Millionen Euro für diesen Mann zu zahlen. Aber gut, mit 28 geht er jetzt halt zum FC Al-Hilal mit Ruben Neves. Auch ein weiterer Kandidat, Wolverhampton. Also, dass da solche Spieler kommen. Also, es sind ja nicht irgendwelche Spieler, die jetzt irgendwie am Ende ihrer Karriere stehen. Okay, vielleicht ein Benzema, ein Cristiano Ronaldo. Nein, es kommen auch, wie wir mit Jota gesehen haben, 24, Ruben Neves 26, Milinkovic-Savic 28, Koulibaly kommt jetzt auch mit 32 als Innenverteidiger, bist du auch nicht der Älteste, meiner Meinung nach. Also, das sind wirklich Sachen, die vielleicht der ein oder andere nicht versteht. Genau. Es scheint wirklich so ein Programm zu geben, dass man jetzt mächtig Geld in die Liga buttert. Und das sieht man anhand den Spielern. Aber ich glaube, Jungs, der größte Name, der jetzt gefallen ist, ist klar natürlich Kylian Mbappé. Ne? Ich glaube, das hat jetzt halt die meisten News oder die meisten Schlagzeilen gemacht, weil, sind wir mal ehrlich, 700 Millionen Euro, dass du nur für ein Jahr nach Saudi-Arabien kommst, okay? Ich meine, wir kennen ja die Situation Kylian Mbappé. Er wollte ja schon, was heißt er wollte? Ich glaube, ich bin der Meinung, er wollte vor einem Jahr schon zu Real Madrid, aber PSG hat ihm ein sehr lukratives Angebot gemacht. Was waren das? Auch 200 Millionen, ne? Oder sowas,
ja,
in ein, zwei Jahren sowas. Der Präsident hat mit ihm gesprochen, also gefühlt, ich weiß nicht, die Queen aus England hat gefühlt mit ihm, also alle royalen Leute Frankreichs haben mit ihm gesprochen und ihn dazu gebeten, bitte, bleib in Frankreich, bleib bei PSG. Und der hat gesagt, okay, ich unterschreibe einen Zweijahresvertrag, dann gehe ich zu Real Madrid. Das war eigentlich der Plan. Wie es jetzt sich herausgestellt hat, will PSG natürlich diesen Weg nicht gehen und auch verständlich, weil die sagen, hey, lieber Junge, so, du bist ja einer der besten Spieler der Welt, du kostest natürlich auch was. Wenn wir dich jetzt noch ein Jahr bei Paris Saint-Germain haben, schön und gut, aber wir haben es jetzt die letzten, 10, 12 Jahre versucht, die Champions League zu gewinnen, das hat nicht geklappt. Das wird wahrscheinlich auch bei einem Jahr noch weiter Mbappé nicht klappen. Also, jetzt haben wir dich ein Jahr, schön und gut, aber das kostet uns, oder das wäre für uns ein höherer Verlust, als wenn wir dich jetzt einfach an Real Madrid verkaufen. Und was wollen wir? Wir wollen 300 Millionen Euro. Da denkt sich Mbappé, ey, Real wird das niemals zahlen. Die wollen keine 300 Millionen Euro, die wollen mich ablösefrei haben. Da habe ich, erinnert ihr euch noch an den Podcast, wo ich gesagt habe, der Perez, der ist der größte Fuchs der Welt. Der wartet jetzt echt ernsthaft, bis Mbappé ablösefrei ist und dann kommt er zu Real Madrid. Und tada, es sieht wahrscheinlich so aus, weil jetzt PSG mit nicht auf der Asien-Tour Mbappé nicht mit auf der Asien-Tour mit PSG. Der blieb zurück mit einigen Spielern, die dürfen jetzt quasi so in die zweite Mannschaft bis da rumkicken. Und jetzt steht man quasi Messerschneider, aber dann muss ich zwischen zwei Wegen entscheiden. Entweder man verkauft Mbappé und generiert nochmal ein bisschen Geld, was heißt ein bisschen, einiges an Geld, oder man lässt ihn ein Jahr spielen bei Paris Saint-Germain und dann ablösefrei. Paris hat anscheinend den Weg gewählt, zwanghaft ihn diesen Sommer zu verkaufen. Egal wie, egal was. Man lässt ihn zurück in Frankreich, man nimmt ihn nicht mit, man hat es ihm klar gemacht. Und wie es aussieht, das war jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich Mbappés Seite, er und seine Familie, die sagen, nein, ich bleibe noch ein Jahr, ich habe einen Vertrag, ich bekomme gutes Geld bei Paris und danach habt ihr nichts mehr zu sagen, danach kann ich gehen, wo ich möchte. Natürlich eventuell Real Madrid. So, jetzt kommt da der saudische Club an. Wer war das überhaupt? Al-Hilal? Oder ich bin mir nicht sicher, wer da die sagen, hey, wir lösen euer Problem, wir geben euch die 300 Millionen Euro für Mbappé, okay, könnt ihr haben. Hat tatsächlich so laut Medienberichten Paris Saint-Germain auch angenommen. Aber für diesen Deal sind natürlich zwei Personen notwendig, auch Mbappé, der muss zustimmen. Gab's noch nicht, die Zustimmung. Also PSG sagt, hey, geil, ihr zahlt 300 Millionen Euro, nehmen wir. Und Al-Hilal sagt Mbappé, ey, damit für dich auch der Deal schmackhaft ist, geben wir dir nochmal ein Gehalt, ein schönes Gehalt von 700 Millionen Euro für nicht mal 365 Tage wahrscheinlich. Wie lange geht die saudische Eiliga in einem? Ich weiß es nicht. Also der ist doch wahrscheinlich in 8 Monaten oder so fertig, ne? Und dann kann er sich schon wieder verpissen, 9 Monate. Und das geht jetzt rum. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe lange gelabert. Ihr habt auch eure Meinung zu Mbappé im Chat gelassen, aber ja, Jungs, wo befinden wir uns eigentlich hier? Noch auf der Erde oder sind wir schon abgedriftet?
Also erst nochmal zum Hintergrund mit der Saudi-Liga. Ich kann es zum Teil verstehen, dass sie die Liga ein bisschen attraktiver machen wollen, weil die wollen sich ja, wie gesagt, auch für die WM 2030, was du auch genannt hast, wollen sie da sich quasi etablieren, auch eine feste Größe sein, auch im Fußball, ist klar. Dadurch haben sie jetzt auch diesen großen Fonds, haben die ganzen Vereine zu sich zusammengetan, aus dem dann jetzt die ganzen Superstars dann gekauft werden soll. Am Anfang habe ich es auch so ein bisschen belächelt, als dann Ronaldo rüberging und die ersten Transfers, da dachte ich, ja gut, das sind jetzt so hier die typischen Namen, die jetzt so langsam nochmal auf ihre letzten Jahre so ein bisschen...
Sorry, dass ich dich unterbreche, aber Messi war ja auch kurz davor, ne? Auch
ja, genau, von deshalb, ja. Ja. Dass die immer noch so ein bisschen Kohle scheffeln wollen. Aber dann mit der Zeit hast du so gemerkt, die, ja, selbst so Spieler, wie du angesprochen hast, SMS, der eigentlich jahrzehntelang gefühlt bei Lazio war und nie irgendwie groß Ansprüche gestellt hat an den Verein, sondern verlängert hat und verlängert hat. Und da wäre ja mindestens jetzt mal sieben Jahre, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei Lazio. Und ja, also dann schon verwunderlich, dass er dann für sich in dem besten Fußballeralter dann entscheidet, dann nach Riad zu gehen. Also ja, aber bleibt Leben letztendlich selber überlassen. Nur man merkt halt schon so das System. Ich dachte halt so, das wird so ein Anfangsphänomen wie damals China. Da sind viele Profis nach China gegangen. Oscar, für mich damals unverständlich, in dem besten Fußballeralter, der da mit 22 oder 23 dann nach Shanghai geht. Lucas Barrios da oder sonst irgendwie, die sind ja auch alle rüber nach China gegangen. Talisca, Paulinho, Carrasco und sonst die allen Namen. Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein Phänomen für ein, zwei Jahre, aber ich glaube, das hat jetzt schon so eine Idee angenommen bei der Saudi-Liga, dass man die wirklich etablieren möchte. Und wenn man da jetzt schon so jungen Spund auch wie ein Jota da an Bord ziehen kann, merkt man schon, dass sie das mit Vorsatz machen. Und das mit Mbappé, wie gesagt, wundert mich nicht. Ich habe ja eh dann schon meinen Hot-Take vor 2, 3 Wochen geäußert, dass ich es auf Dauer dann sehe, dass die UEFA einknickt und dann sagt, hier komm, wir lassen einfach die saudischen Teams auch noch in die neue Champions League dann rein mit den 32 Teams. Das ist dann halt noch ein Team mehr, die wir dann noch in Tabellenform quasi drin haben in dem neuen Schema. Ist doch eigentlich letztendlich egal, weil dann haben die auch noch einen Anreiz und ist ja, wie du schon angesprochen hast, jetzt auch nicht so weit an Europa und deswegen ist es für die eigentlich schon lukrativ, weil gerade für Spieler wie, habe jetzt heute zum Beispiel ein Kind in der Stadt gesehen mit dem Al-Nasser-Trikot und da denkt man schon so, okay, krass, die laufen da jetzt einfach mit einem Saudi-Arabien-Trikot rum, was ich selber vor, ungelogen, ich habe den Verein vor einem Jahr nicht gehört. Also die Liga hat mich nicht interessiert und gar nichts. Aber jetzt mittlerweile muss man schon sagen, wenn selbst die ganzen Streaming-Anbieter das anbieten, du kannst jetzt die Saudi-League bei uns gucken oder sonst irgendwie. Ich glaube schon bei so Leuten, die jetzt nochmal 6, 7 Jahre jünger sind als wir, die ziehen sich das auf jeden Fall rein, weil die wollen halt die, selbst da ein Ronaldo, ein Benzema, ein Kanté, einfach schauen, was die so in der Liga machen. Und da finde ich das Konzept, wie sie es angehen, schon sehr, sehr clever. Und das mit Mbappé, wie gesagt, da hat ja Niklas eine ganz, ganz klare Meinung, aber da lasse ich ihm jetzt erstmal den Vortritt.
Noch ganz kurz, weil ich habe das eigentlich außerhalb des Streams erwähnt, mit dass Saudi-Arabien eigentlich gar nicht so weg war. Und zwar war meine Meinung, warum, also wir wollten einen Vergleich machen zwischen Saudi-Arabien und China, aber das können wir gerne nach Niklas Part machen, weil ich denke, das passt dann dort am besten. Sorry, Bro.
Fort. Alles gut, kein Thema. Ja, ich denke auch, also zu diesem ganzen, sage ich jetzt mal, Hype um die Saudi-Liga, glaube ich schon, dass da das Ganze einfach zwei Faktoren hat. Das eine ist natürlich Geld. Ja, du hast da die Möglichkeit, massig Geld zu verdienen. Gut, das konnte man jetzt vielleicht sagen, war in China damals ja auch lukrativ für viele, dass man da vielleicht den einen oder anderen Taler mal mehr verdient hatte. Natürlich nicht in den Sphären, wie du jetzt bei den Saudis verdienen kannst. Aber das Zweite glaube ich trotzdem auch einfach, dass viel tatsächlich die Person Cristiano Ronaldo letzten Sommer an Aufmerksamkeit gebracht hat, ist ein Phänomen im Prinzip wie bei der MLS, für die sich jahrelang gefühlt kein Europäer interessiert hat. Und als dann Spieler wie Ibrahimovic plötzlich da war, dann hat man trotzdem immer Highlight-Videos gesehen und sowas. Und dann war es irgendwann lange wieder ruhig. Bin auch gespannt, wie sich jetzt mit Messi und so weiter die MLS dort entwickelt. Aber ich glaube schon, dass man jetzt gemerkt hat, okay, Ronaldo geht dahin, der arbeitet da als Botschafter. Und wenn halt ein Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi wechselt, ist das, glaube ich, auch in der Außendarstellung nochmal was anderes, als wenn es ein Oscar oder ein Tadischka ist. Und ich glaube, dass das einfach brutal zieht in Kombination mit dem Geld. Dann kommen ein, zwei andere, die in die Jahre gekommen sind, sage ich mal, die vielleicht ihre beste Fußballerzeit hinter sich haben, wie ein Benzema, obwohl der ja immer noch auf Top-Niveau gespielt hat, aber der vielleicht weiß, okay, ich habe vielleicht noch ein, zwei Jahre im Tank, viel mehr ist nicht. Oder ein Bobby Firmino, der jetzt bei Liverpool aussortiert war oder sowas, die dann kommen. Und ich glaube, das zieht halt so einen Domino-Effekt. Und viele verlieren, glaube ich, gerade so ein bisschen die Hemmschwelle zu sagen, ach, das ist doch nur die Saudi-Liga, sondern viele sagen, ey, das ist immerhin die Saudi-Liga, da kannst du viel Kohle verdienen und bist jetzt sogar in einer halbwegs, sage ich mal, konkurrenzfähigen oder wettkampffähigen Liga, wo du nicht nur gegen irgendwelche, böse gesagt, Leute spielst, die du nicht kennst, sondern wo du halt trotzdem auch große Namen hast. Zum Thema Mbappé, ich habe mich letztes Jahr schon sehr gewundert, erst im ersten Moment, als er den Realwechsel doch hat platzen lassen, da dachte ich schon, okay, komisch, aber in dem Moment, da hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen, war einfach klar, diesem Mann geht es in erster Linie jetzt darum, einfach nur Kohle zu kassieren und abzukassieren und einen richtig hohen Status zu haben und irgendwann im Laufe seiner Karriere wird er zu Real wollen, auch die Sache, dass er ja einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, wovon aber das letzte Jahr eine Spieleroption ist, die nur er ziehen kann. Und der hat sich da schon alles sehr clever reinschreiben lassen, dass der Weg zu Real Madrid über kurz oder lang gefunden wird. Aber er halt vorher die Möglichkeit bekommt, einfach krass abzukassieren. Und jetzt hat Paris gesagt, sie wollen ihn nächstes Jahr nicht ablösefrei verlieren, weil er nicht verlängern wollte. Dann sagt halt ein Mbappé sich, alles klar, meine nächste Option ist Real Madrid. Guckt dann aber, redet mit Perez und sagt, boah, ich krieg hier nächstes Jahr über 70 Millionen Gehalt, ich krieg 90 Millionen Prämie, ich krieg nochmal 90 Millionen, wenn ich meinen Vertrag bis 24 erfülle. Das sind halt Summen, da bist du mal locker bei 270 Millionen Euro. Das zahlt dir auch Real Madrid nicht als Handgeld, abgesehen davon, dass Real keinen Bock hat, viel Ablöse zu zahlen. Also ist für ihn die einzige Option, wenn er nochmal richtig abkassieren möchte vorher, er sitzt seinen Vertrag bei Paris aus, kassiert die Kohle und geht dann 24 ablösefrei zu Real. Jetzt haben die Saudis, glaube ich, da den Schritt gemacht, der natürlich, was die Zahlen betrifft, komplett geistesgestört ist, aber der, glaube ich, für viele oder für noch mehr, sage ich mal, Aufmerksamkeit in Europa ziehen wird und zieht ja aktuell schon durch das Gerücht, dass sie halt sagen, okay, weißt du was, bevor der ein Jahr bei Paris auf der Bank verschimmelt und da gar nichts macht, wir bieten dem einfach mal an, hierher zu kommen. Da verdient er das Dreifache nochmal von dem, was er bei Paris verdienen würde, was in Europa ja für ihn die finanziell lukrativste Option ist. Er kann da ein Jahr zocken und kann danach immer noch ablösefrei zu Real gehen. Und deswegen, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich auch, dass Mbappé das machen wird, weil wenn Paris ihn wirklich so konsequent aussortiert und die haben ihn jetzt ja schon nicht mit auf die Japan-Tour genommen, dann glaube ich, dass er sagt, ey, weißt du was, bevor ich mich hier ein Jahr auf die Tribüne setze, kann ich auch woanders spielen, nochmal dreimal so viel verdienen und immer noch nächstes Jahr den Schritt machen zu Real. Und ich glaube, dass der Wechsel zu Real 2024 schon fix ist. Das kann nur nicht verkündet werden, weil man es ja noch nicht verkünden darf, erst ein halbes Jahr vorher, aber ich bin mir sicher, dass der 2024 zu Real gehen wird. Und jetzt wird er schauen, welche Optionen habe ich, um in diesem einen Jahr bis 2024 das meiste Geld zu verdienen. Und dass er bereit ist, dafür, sage ich mal, sportlich auch ein Jahr wegzuwerfen, wie es zum Beispiel wäre, wenn er bei Paris auf der Tribüne sitzen würde und einfach gar nicht mehr zocken würde. Das hat er ja, oder das wurde ja schon so angedeutet und kolportiert. Und das glaube ich ehrlich gesagt, wenn ich mir seinen Charakter anschaue auch. Und deswegen wird er gucken, was ist die Option, wo ich jetzt ein Jahr lang einfach die meiste Kohle verdienen kann? Und bei dem Angebot, du hast vorhin schon gesagt, in diesem ein Jahr würde er mehr Geld verdienen, alleine durch sein Gehalt von 700 Millionen Euro plus vielleicht noch eine Unterschriftsprämie oder sowas. Damit wird er mehr verdienen als ein LeBron James in seiner ganzen Karriere. Ich weiß noch, wie man in Europa teilweise bei Footballfans damals gesagt hat, bei Patrick Mahomes, was ein krasser Vertrag, eine halbe Milliarde. Die hat er aber, verdient er aber über 10 Jahre, der Mann. Und Mbappé würde einfach mehr als das verdienen in einem Jahr. Das ist einfach komplett gestört und ja, je länger ich drüber nachdenke, desto eher glaube ich, dass Mbappé dieses Angebot annehmen wird. Paris macht damit natürlich auch einen Riesenreibach, dass sie 300 Millionen Euro für einen wechselwilligen Spieler bekommen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ist halt auch komplett krank, aber ich glaube, am Ende des Tages wird das für alle Seiten eine Win-Win-Win-Situation sein, weil die Saudi-Liga profitiert von der Aufmerksamkeit, profitiert von dem Namen, wie Erik gesagt hat. Hier bei mir in der Schule laufen auch ständig Kinder jetzt mit Al-Nassr-Trikot von Cristiano Ronaldo rum. Da kommen dann noch ein paar Mbappé-Trikots von Al-Hilal dazu und so weiter und so fort. Die profitieren von der Aufmerksamkeit. Mbappé profitiert davon, weil sein Wunsch geht in Erfüllung. Er kann 24 ablösefrei zu Real und verdient sich vorher den Arschgold. Wirklich, das ist ja komplett krank. Und Paris profitiert davon, weil sie sagen, yo, wir kriegen 300 Millionen für einen wechselwilligen Spieler mit einem Jahr Restvertrag. Und Real profitiert davon, weil sie sagen, was der jetzt das eine Jahr macht, ist mir scheißegal, wir müssen nächstes Jahr nichts zahlen und kriegen sportlich einen der besten Spieler der Welt. So, deswegen glaube ich, am Ende des Tages wird es so zustande kommen, wenn das wirklich alles so ist, wie das jetzt gerade kolportiert wird, weil wenn man sich in alle Leute reinversetzt, bei Paris, bei Real, bei der Saudi-Liga, Al-Hilal und auch in den Kopf von Mbappé, wenn man weiß, wie er tickt, dann muss man sagen, es ist das, was für alle Seiten am lukrativsten ist. Nicht das, was sich die viel meisten sportlichen Fans wünschen würden, glaube ich, weil ich glaube, jeder sagt, geht auch einfach diesen Sommer zu Real und dann hat sich das Thema. Aber ja, wenn man sich in ihn reinversetzt und weiß, was ihm im Leben wichtig ist, dann glaube ich, ist diese Situation einfach eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten.
Aber was ich dazu noch sagen muss, das Phänomen, was ich immer mehr beobachte, gerade bei jüngeren Fans, dass die nicht unbedingt mehr Fan von einem Verein werden, sondern ein Fan von einem Spieler. Also egal, okay, wo die irgendwie unterschreiben, die kaufen sich trotzdem die Trikots von dem. Und das zum Beispiel kann ich jetzt irgendwie gar nicht so nachvollziehen, weil für mich gibt es nichts Größeres als den Verein, dem man sein Herz widmet und nicht einem Spieler, der von, keine Ahnung.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt hörst, Sabitzer, als er bei Bayern präsentiert wurde, oh ja, Bettwäsche und als kleines Kind mit Trikot und so weiter und so fort. Und von all den Vereinen in Europa sucht man sich BVB aus. Come on.
Aber da hat anscheinend aber auch Dortmund das lukrativste Angebot in Bayern gegeben, sind wir auch ehrlich. Ja, also 19 Millionen für einen Spieler.
Ich sag ja, im Endeffekt schön und gut mit ja, welchen Verein man sich von Kind aus wünscht und so weiter und so fort. Am Ende, wenn das Geld stimmt, dann gehst du auch dahin.
Ja, natürlich, aber trotzdem 19 Millionen für ein Spiel dazu bekommen, dass man dann noch Transfer plus macht, für die Bayern macht das schon Sinn. Und für ihn, sage ich jetzt mal, das Dortmund-Mittelfeld ist jetzt auch noch nicht so das High-Level, wo ich jetzt sage, da wird er keine Einsatzminuten bekommen. Und er ist in der Liga, die er kennt. Also Deswegen, ja, ist es jetzt nicht unbedingt, ja, so krass zu vergleichen, wie du es jetzt machst, aber ich wollte den Punkt nur mal anbringen, weil ich sehe immer mehr das Phänomen, wenn ich selbst bei mir in der Schule auch Kinder frage, von wem sie Fan sind, da sagen die mir keinen Verein, das nennen die mir eher Spieler. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, also die hätte es vor 10, 15 Jahren nicht, auf gar keinen Fall gegeben, selbst in den letzten 5 Jahren nicht. Also ich weiß, klar hat man hier und da mal so seine Lieblingsspieler, aber letztendlich ist es jetzt nicht so, dass man da dann automatisch dann auch Fan von dem Verein wird. Ich würde mir jetzt niemals, wenn Kevin De Bruyne, der einer meiner Top-Lieblingsspieler immer war, wenn der jetzt beim HSV spielen würde, würde ich dann niemals auf die Idee kommen, mir ein HSV-Trikot zu kaufen. Nur so als Beispiel. Also und ja, aber Niklas hat ganz viele spannende Punkte angebracht mit Mbappé. Ich denke, für Paris wäre es halt auch sehr lukrativ, weil sie ein bisschen finanziell reinwaschen können. Gerade, wie gesagt, 300 Millionen für einen Spieler, wo der Vertrag dann ausläuft, dann ist natürlich auch schon sehr lukrativ. Und man hat es ja am Beispiel von Juve gesehen, wie die das machen, warum sie diese ganzen Strafen bekommen haben, weil sie dieses Hin- und Hergeschiebe mit etwas höheren Transfereinnahmen und Transferausgaben, das so finanziell umgehen, quasi das Financial Fairplay. Für Paris ist das natürlich, sage ich jetzt mal, sehr lukrativ. Aber im Grunde ist eigentlich alles schon in die Wiege gelegt, dass er dann früher oder später auf jeden Fall zu Real den Step macht. Und es ist für ihn jetzt einfach nur ein reinstes Abkassieren, wenn es wirklich so kommt. Und dann wird er wahrscheinlich auch wieder auf den europäischen Markt dann kommen. Aber ja, es ist natürlich, sage ich jetzt mal, trotzdem ein richtiger Tritt für die Fußballkultur, weil der Vertrag, wenn er wirklich so zustande kommt, ist einfach nur das, ja, ist bahnbrechend, sage ich jetzt mal, aber vor allem im negativen Sinne.
Ja. Naja, jetzt Mbappé, schön und gut, aber jetzt haben wir das mit den finanziellen, aber wir Fußballfans, so, wir reden ja nicht nur finanziell, ne? Wir betrachten ja die Welt auch mit dem Fußballerherz, weißt du, wie ich meine, wir kennen noch die glorreichen Fußballjahre, wo, ja, lass mich nicht lügen, okay, Türkei war eigentlich schon immer mit dabei, Cafu hat mal, glaube ich, den Weg nach Griechenland gefunden, bei Olympiakos oder sowas, aber trotzdem, im Großen und Ganzen, auch damals erinnere ich mich, also Pelé hat es ja nie nach Europa geschafft, sondern mal nur nach Amerika, weißt du, das sind alles so Geschichten. Dürfen wir immer noch so denken oder ist das einfach nicht mehr zeitgetreu? Ich meine, ey, du bist Kylian Mbappé, ne? Also Haaland schießt gerade die Premier League dumm und dämlich, Alter, mit den Toren, was er macht, der baut sich gerade eine Karriere auf. Du bist Kylian Mbappé, Weltmeister. Man hat dich schon mit Pelé verglichen. Und dein Platz gehört einfach zu den besten Spielern. Wie kommt es dann rüber, wenn du jetzt diesen Wechsel nach Saudi-Arabien machst? Auch wenn es nur für ein Jahr ist, auch wenn es nur ein bisschen rumgegige ist. Ist das nicht etwas, was man sagen würde, okay, er verliert da diese europäische, das Fußballniveau in Europa, also dass man vielleicht da ein Jahr aussetzt, dass er für viele Vereine vielleicht, gut, okay, Real Madrid wissen scheiß jucken, wo der vorher gespielt hat, wenn sie ihn umsonst bekommen, aber für viele Fans auch, denkt ihr, das hat gar keinen Einfluss? Ich meine jetzt aus beide Seiten aus. Was denkt ihr persönlich jetzt, nicht nur finanziell, diesen Move von Kylian Mbappé in seinem Alter? Verpasst er was? Hängt er dann nicht hinter Haaland? Vielleicht taucht da noch einer auf. Sind die ihn dann ein Jahr voraus oder sagt er, es macht gar keinen Unterschied? Und dann natürlich, ja, Fußballfans, sehen die jetzt Haaland in einem komischen Auge oder sagst du, ey, Saudi-Arabien wird in sein in ein paar Jahren und dann ist auch scheißegal, ob Kylian Mbappé mal dort gespielt?
Also ich finde erstmal grundsätzlich dürfen wir uns als Europäer in Sachen Fußball jetzt auch nicht so groß hochhängen. Also natürlich sind wir, sage ich jetzt mal, schon so der Fokus. Klar, England mit absoluter Fußballnation, wo Fußball erfunden wurde. Aber wie gesagt, auch in anderen, Südamerika-Liga ist zum Beispiel halt auch mega interessant. Und deswegen finde ich halt den Punkt, darf man jetzt nicht so krass hochhängen, dass wir jetzt als Europäer da immer, ja, der muss doch in Europa spielen und ein Jahr im Ausland tut ihm nicht gut, also komplett weiter weg tut ihm nicht gut. Ich denke, er kann sich natürlich da auch schon weiterentwickeln, klar, aber er ist jetzt schon minimal jetzt nicht mehr so im Fokus, wie wenn er jetzt bei Real Madrid spielen würde. Klar wird man auf ihn schauen, die Medien werden sich da drauf stürzen, auf jeden Fall. War ja bei Ronaldo im Prinzip genauso, aber das hat sich, denke ich mal, auch die letzten Wochen so ein bisschen verflacht. Also ich habe zum Beispiel auch die ersten beiden Spiele mir mal so grob angeguckt, wie er da performt hat, aber danach, ganz ehrlich, ja, ist die Saudi-Liga jetzt auch nicht das Allergrößte, aber trotzdem finde ich halt, als Europäer dürfen wir jetzt nicht die Latte so hochhängen, dass wir Fans jetzt da auf das Größte aller Größten immer pochen müssen. Es gibt andere Länder, wo auch geilen Fußball gespielt wird, und deswegen sehe ich es für ihn jetzt für ein Jahr jetzt nicht unbedingt, dass er da groß den Anschluss verliert. Also das ist jetzt diesbezüglich so meine Meinung. Gerade weil er noch in dem Alter ist, der hat die Attribute, die wird er wahrscheinlich auch jetzt nicht in dem einen Jahr verlieren. Aber halt ein voller Geldbeutel wird er haben, und dann singt er schön auf jeder Party 101 Night, Arabian Night, it's a journey. Sowas
halt. Der Erik hat nämlich vorher ChatGPT gefragt, wie können wir Kylian Mbappé und Saudi-Arabien verbinden. Diesmal vor, was kam denn nochmal raus mit Arabian Night?
Ja, warte einen Moment. Ihr werdet es im Folgentitel ähnlich lesen. Ich finde es jetzt gerade nicht, ich habe es gerade geschlossen.
Ja. Yeah. Aber dann können wir vielleicht mit Niklas weitermachen.
1,001 Milliarden arabische Nächte. Nein, Spaß. was war deine Frage?
Wie würdest du einstufen, Kylian Mbappé? Ein Jahr, ein Sabbatjahr. Hängt er dann hinterher, hinter den großen Jungs? Große Jungs nenne ich sie schon. Aber sorry, ich finde einfach, da ein Haaland wirklich die Premier League jetzt absolut dominiert und noch ein weiteres Jahr dort spielt, du gehst erstmal nach Saudi-Arabien. Ist das nicht ein Nachteil für dich?
Also ich verstehe auf jeden Fall grundsätzlich erstmal den Gedanken, wo der herkommt bei dir. Ich muss sagen, ich sehe das Ganze ein kleines bisschen differenziert, weil ich finde, wenn man jetzt wirklich mal die ganze persönliche Meinung, die man vielleicht über die Saudi-Liga und sowas hat, rausnimmt, mal überlegt, was jetzt in diesem Sommer schon alles für Transfers waren, ist jetzt vielleicht ein sehr gewagter Hot-Take, aber ich sag mal so, von den Top 5 Ligen fand ich die französische Liga eigentlich über viele Jahre, gut, die letzten ein, zwei Jahre ging es jetzt vielleicht, aber auch jetzt nicht unbedingt die Liga, wo man jetzt sagen muss, okay, da musste sich jetzt Paris jede Woche richtig krass aus dem Fenster lehnen, um in irgendeiner Form die Hütte abzureißen. Also ich sag mal so, in 80% der nationalen Spiele hatten Mbappé wahrscheinlich auch, musste nicht an sein Leistungsmaximum gehen und hat da so ein bisschen for free gezockt. Und wenn ich jetzt überlege, wie das Ganze in der Saudi-Liga aussehen könnte, sage ich so, ja, da sind auch der ein oder andere Spieler, der kicken kann und der dieses Jahr noch in der Champions League rasiert hat, wie ein Benzema oder so, wo man sagen muss, ob das jetzt ein Riesenunterschied ist, sportlich, ja, sicherlich ist die französische Liga noch stärker besetzt und so, weil es sind ja in der Saudi-Liga eher noch ein, zwei individuelle Charaktere, aber ob das jetzt sportlich so ein krasser Abfall ist, dass man sagen würde, oh, das wird böse, da weiß ich nicht, ob er das wieder aufholt, das sehe ich nicht. Aber das hängt vielleicht auch viel damit zusammen, dass Mbappé eben vorher auch zum Beispiel nicht in der Premier League gespielt hat, sondern in der französischen Liga. Also ich glaube, in Haaland, wenn jetzt ein Haaland sagen würde, ich gehe jetzt ein Jahr nach Saudi-Arabien, dann würde ich sagen, okay, von deiner Liga, wo du jede Woche auf absolutem Top-Niveau gefordert wirst, jetzt vielleicht in die Saudi-Liga, wo das Niveau sicherlich von Jahr zu Jahr höher wird, aber wo es jetzt noch nicht mit der Premier League zu vergleichen ist, das wäre schon ein krasses Downgrade, sage ich mal. So würde ich das jetzt nicht unbedingt so sehen, zumal Erik hat auch schon einen guten Punkt gebracht. Mbappé ist halt ein Spieler, der sehr viel über seine Physis, über sein Tempo, über seinen Antritt macht. Und ich glaube, den kann er auch individuell trainieren. Ich sag zum Beispiel auch, habe ich damals vor 2-3 Wochen auch mal zu einem Kumpel gesagt, als es hieß, okay, Paris hat gesagt, okay, Mbappé kommt auf keinen Fall mit auf die Japan-Tour, der sitzt nur noch auf der Tribüne, wenn er nicht verlängert und so, habe ich auch gesagt, da hatte ich auch schon überlegt, okay, das wird ja ein Mbappé auch nicht wollen, wenn der danach zu Real geht, dass der ein Jahr vorher gar nicht gezockt hat. Und da habe ich überlegt, aber ich glaube, wenn es einen Spieler verschmerzen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Mbappé, weil der kann auch privat seine Läufe machen gehen, dass der auf seinem physischen Level bleibt. Und ich glaube, dass du das leichter wieder reinholen kannst, als wenn du jetzt vielleicht ein Spieler bist, der wahnsinnig viel mannschaftstaktisch denken muss oder sowas. Und ich finde, Mbappé ist halt eher ein Spieler, der viel über individuelle Klasse, über individuelle Qualität macht. Und ich glaube, die verlernt er gar nicht so krass. Und wenn man das jetzt natürlich mit der Situation von Paris vergleicht, abgesehen davon, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gegeben hätte, jetzt ein Jahr in Europa irgendwo zu spielen. Aber wenn man jetzt die Situation vergleicht, die er in Paris vorfindet, muss man sagen, okay, wenn er ein Jahr bei Paris auf der Tribüne sitzt und gar nicht spielt, dann ist es für ihn und seine Entwicklung sicherlich besser, wenn er ein Jahr in der Saudi-Liga spielt. So gesehen, ja, weil besser ein Jahr auf einem nicht ganz so hohen Niveau als ein Jahr überhaupt gar nicht. Ja, und die andere Frage, die du, glaube ich, vorhin noch gestellt hattest, war ja auch im Hinblick so ein bisschen auf, ne, Fans und so weiter und so fort.
Genau,
und Fußballerherz.
Genau.
Als Fußballerherz wünscht man sich, glaube ich, schon, dass er einfach in Europa bleibt. Erstens, weil man dort auch einfach alle möglichen Spiele von ihm eher verfolgen kann, weil man dort trotzdem nach wie vor das Gefühl hat, dass er sich auf einem höheren Level messen kann und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass ihm... Also ich erinnere mich noch, als Mbappé damals bei Monaco war, da haben schon viele gesagt, als er zu Paris gegangen ist, boah, muss das sein oder so. Aber da war Mbappé ein Spieler, den haben ganz, ganz viele Leute richtig gerne gemocht, weil man so dachte, okay, das ist wirklich ein frischer, dynamischer Junge. Und ich muss sagen, einfach jetzt durch seine Zeit bei Paris, durch sein Verhalten und ich glaube auch durch seinen Wechsel nach Saudi-Arabien hat er einfach viel im Ansehen verloren. Es gibt so viele Leute, die einfach sagen, der Typ nervt einfach nur noch, hör mir auf mit denen und so.
Ja.
Und ich glaube, dass der, was das Thema Beliebtsein bei Fans betrifft, sich absolut keinen Gefallen getan hat in den letzten 2 bis 4 Jahren, sage ich mal, mit seinem Verhalten, mit seinem Auftreten auch neben dem Platz. Und der Wechsel nach Saudi-Arabien wird ihn da mit Sicherheit nicht wieder boosten, dass er plötzlich wieder gefeiert wird von den Fans. Im Gegenteil. Aber ich glaube einfach, dass das mit Kylian Mbappé, so scheiße wie es klingt, scheißegal ist. Der guckt nach seinem Geldbeutel, der guckt danach, dass er am Ende ein paar Trophäen im Schrank stehen hat. Auch wenn er die Champions League noch nicht hat, aber mit Paris hat er ja auch regelmäßig mal was gewonnen und so. Und dann ist er am Ende des Tages glücklich, wenn er rausgeht und sagt, boah, ich habe 10 Milliarden verdient in meiner Karriere. Keine Ahnung, jetzt mal random was in den Raum gestellt, so, weißt du? Und ich glaube, dass es ihn nicht juckt. Deswegen wird es ihn nicht so sehr stören. Es gibt auch, glaube ich, Spieler, die sind eher darauf aus, dass sie auch vielleicht bei den Fans gut ankommen. Wenn das jetzt ein Kriterium für Mbappé wäre, dann würde ich ihm ganz dringend von dem Saudi-Wechsel abraten. Aber ich glaube, dass ihm das scheißegal ist und dass er einfach sagt, okay, da verdiene ich viel Kohle, da kann ich ein Jahr zumindest zocken, auf welchem Niveau auch immer, sei mal dahingestellt. Und danach gehe ich zu Real, hole da mit denen vielleicht 1-2 Mal die Champions League und dann habe ich alle möglichen Trophäen mal gewonnen und bei Real werden sie mich am Ende auch lieben, wenn ich den im Champions League-Finale ein Tor mache und ja, so, ich glaube, das ist seine Denkweise. Der denkt nicht bis übermorgen, der denkt nur bis jetzt, so.
Aber ja, im Prinzip hat er ja alles geschafft, weil wir ja jetzt in jeder Transferperiode gefühlt über ihn reden und das ist, glaube ich, auch, das wollte er mit seinem Vertrag auslösen. Letztes Jahr halt genau das. Verlängert er bei Paris, geht er jetzt zu Real, da kam die Verlängerung nach nach einem Tauziehen mit Khalifi und wie sie alle hießen, jetzt auf einmal, ja, nach dem verkorksten Jahr, sage ich jetzt mal, bei Paris, wo es für ihn jetzt auch nicht so sportlich so krass war, die WM war jetzt auch nicht so die Elite, klar, er ist mit Frankreich immerhin bis ins Finale gekommen, aber ja, hat ja trotzdem nicht für einen großen Coup gereicht und Champions League brauchen wir gar nicht reden. Pokal in Frankreich haben sie selbst nicht gewonnen. Da hat jetzt ein französischer Aufsteiger das Ding geholt. Also war jetzt für Paris auch nicht so ein großer Coup. Und dass er jetzt diesen Sommer auch wieder da im Transferfokus stehen muss, nervt mich halt. Weil nächstes Jahr wird es dann das gleiche Thema wieder mit Real sein oder sonst irgendwie. Und selbst wenn sich das jetzt hier legt mit Saudi-Arabien, werden wir die nächsten Wochen noch genug von ihm zu hören bekommen, weil er dann, wenn wirklich, wie das Paris so angekündigt hat, er dann halt auf der Bank versauern soll. Aber davon gehe ich nicht aus. Da wird schon irgendwie noch was passieren, auf jeden Fall.
Was ich noch hinzufügen wollte, vorhin China-Saudi-Arabien-Vergleich, ist tatsächlich die geografische Lage. Du hast einfach, ja, in diesem Nahen Osten kommst du tatsächlich echt, ist so gefühlt der Mittelpunkt der Erde, wo du in 5-6 Stunden überall hinkommst. Also 5-6 Stunden kommst du nach Thailand, China, was auch immer, in die Ecke. glaube, 6 Stunden sogar nach Australien, bin mir nicht sicher. Aber auch andersrum. Du bist in 5, 6 Stunden in Europa. Also wirklich so Mittelpunkt. Für viele Fußballer vielleicht nicht schwer. Und die Sprache. Ich glaube, China war auch so ein bisschen eine Hürde, die Sprache. Für viele auch vielleicht die Kultur, weißt du, anderes Essen und so weiter und so fort. Und das, dieser Osten, weißt du, in Europa befinden sich ja viele arabischsprachige Leute. Das Essen ist bekannt, ist ja jetzt nicht so fernab, zum Beispiel auch vom Türkischen her, weißt du, ist ja vieles ähnlich. Also das ist einfach keine andere Welt. Und China, denke ich mir, ist einfach für viele so eine ganz andere Welt gewesen. Boah, jetzt nach China, so, keine Ahnung, was soll ich denn da? Sprache kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was dort abgeht und so weiter und so fort. Und ja, das Land selber hatte ja nicht wirklich dieses Ziel jetzt wie Saudi-Arabien, ey, wir möchten bis XY-Zeitpunkt so und so viel machen. Wir buttern da jetzt ganz, ganz viel Geld rein. Sondern es waren ja Investoren, so, weißt du, es hat ja nicht auf staatlicher Ebene alles funktioniert.
Ja.
Von daher bin ich mal echt gespannt. Ich sag trotzdem, dieses, also alles, was ich glaube, Hertha ist da das beste, kleinste Beispiel. Ne? Alles, was mit kurzfristigem Erfolg zu tun hat, finde ich, wird langfristig kaputt gehen. Okay? Du baust da nichts auf. Du kaufst nur ein. Du mietest quasi Spieler für ein paar Jahre und dann gehen sie wieder. Du investierst nicht in deine Zukunft. Du baust keine Academies auf. Du baust nicht irgendwie Vereine auf, die junge Spieler fördern und so weiter. Das machst du nicht. Du kaufst nur schon veraltete Spieler. Gut, jetzt vielleicht auch junge, Mitte 20 gut kickende Spieler, aber trotzdem im Großen und Ganzen sind es meistens ältere Spieler, die einfach jetzt sich noch ein bisschen um Geld freuen. Mehr ist es da nicht. Die tun es nicht zur Liebe der Saudi League oder was auch immer.
Wobei ich da aber sagen muss, ich glaube, da wird viel Ausrichtungssache der nächsten Jahre sein. Ich gebe dir recht, ich glaube, dass genau das passieren wird, was du gerade skizziert hast. Ja, sie holen jetzt ein paar Spieler, haben jetzt ein paar Jahre einen Hype, dann beenden irgendwann Ronaldo und Benzema und was weiß ich die Karriere und plötzlich versinken die wieder in der Versenkung, verschwinden die wieder in der Versenkung. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man sagen, okay, wie baut man denn eine Liga auf und gewinnt Attraktivität? Das tust du nicht, indem du dir 16-jährige Talente holst, die du in einer mittelmäßigen und nicht beachteten Liga irgendwie dann zu Profis machst, weil da achtet keiner drauf. Du musst natürlich erstmal gucken, dass du für Attraktivität sorgst. Das sorgst du mit genau diesen Transfers, die du jetzt gerade tust. Die Sache ist jetzt, wie wird die Ausrichtung die nächsten Jahre sein? Jetzt gerade guckt jeder auf die Saudi-Liga. In jedem zweiten Satz fällt Saudi-Liga. Wenn du bei Fabrizio Romano guckst, jeder zweite Satz, irgendwer wechselt nach Saudi-Arabien. Und das ist genau der Punkt, an dem sie jetzt anfangen müssen zu sagen, okay, wir holen uns nicht nur die 34-jährigen Spieler, die in Europa ihre Karriere jetzt irgendwie durch sind, sondern wo du jetzt sagst, okay, wir schaffen jetzt Attraktivität für die Liga und wir setzen jetzt gleichzeitig auf Nachwuchs, ja, machen Nachwuchsleistungszentren, machen dies, machen jenes, um eben den Nachwuchs ranzuführen an diese jetzt gerade so attraktive Liga oder an diese Liga, die jetzt gerade so sehr an Attraktivität gewinnt im Vergleich zu wahrscheinlich fast allen Ligen auf der Welt. Glaube ich, hat die Saudi-Liga macht diesen Sommer oder letzten Sommer seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo, was der ja auch eigentlich angekündigt hatte, dass das passieren wird, machen die, was die Attraktivität betrifft, natürlich erstmal einen riesengroßen Step. Nur das müssen sie halt ausnutzen und nachhaltig gestalten. Und ich glaube, dass sie das nicht tun werden, weil die werden nur die Dollarzeichen oder die, was weiß ich, ja, werden die nur in den Augen haben und sagen, wow, und jetzt noch mehr und Gewinnmaximierung und jetzt holen wir uns noch einen Star und noch einen Star. Ja, und irgendwann sagen die alle, gut, wir sind weg. Und die Leute, die nachkommen, sagen dann, ja, ich bin aber jetzt glücklich, weil die Stars sind dann weg bei Real, bei Barca, bei was weiß ich. Dann kommen junge Spieler, die diese Rolle erfüllen und die sagen dann, warum soll ich denn jetzt hier weggehen? Wir spielen jedes Jahr um die Champions League. Ich verdiene ja auch solide Geld und so. Ja. Und dann bricht das ganze Konstrukt irgendwann wieder zusammen. Also ich glaube, dass die Herangehensweise, wie sie die bis jetzt gemacht haben, nicht schlecht war, um eben für Attraktivität zu sorgen. Für mich wird jetzt einfach die Zukunft dieser Liga, ob sie attraktiv bleibt oder nicht, viel davon abhängen, was jetzt die strategischen Entscheidungen sind. Ob man jetzt sagt, man versucht jetzt ein nachhaltiges Konzept aufzubauen und arbeitet jetzt wie die anderen Top 5 Ligen zum Beispiel auch. Ja, dass du eine Jugendakademie hast, dass du da Leute rausholst, dass du einen Wettbewerb hast, der möglichst ausgeglichen ist, wo es vielleicht auch spannend ist und du nicht jedes Jahr einen Seriensieger hast, wie jetzt in Deutschland oder sowas, sondern wo du wie in der Premier League vielleicht immer mal andere Mannschaften auch hast. Wenn du das schaffst, dann glaube ich, kann die Liga über mittelfristig schon attraktiv sein, sowohl für Spieler als auch für Fans und Zuschauer und sowas. Wenn du das aber nicht schaffst, dann wird das jetzt ein Hype sein, der 3, 4 Jahre anhält und dann werden sie wieder in der Versenkung verschwinden.
Ich denke mir halt, guck mal, wie viel haben die jetzt ausgegeben mit Gehältern und so weiter und so fort? Wir kommen da doch schon an eine Milliarde ran. Also klar, lass mal Mbappé noch weg. Wenn der kommt, sind es 2 Milliarden. Aber mit Milliarde, weißt du, da kannst du dir einfach langfristig was Besseres aufbauen. Und wir haben 2023. Wenn das Ziel wirklich sein sollte, 2030, ne? Du hast 7 Jahre, 6,5 Jahre, okay? Du hast 6,5 Jahre, ey, das sind Fußballer, die vielleicht jetzt, keine Ahnung, 18, 17 sind, die dann Mitte 20 sind, vielleicht auf einem ganz guten Niveau. Du hilfst vielleicht den saudischen Jungs, ja, eine bessere Nationalmannschaft zu werden, um international einfach da besser ranzukommen und so weiter und so fort. Du könntest Akademien bilden und so weiter. Gut, also ich weiß jetzt nicht, ob die das schon auch planen und machen. Im Endeffekt ist das ihr Geld und die können machen, was die wollen. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, diese Summen im Fußball, ey, die dürfen nicht existieren, aber ich glaube, das wird einfach immer schlimmer, ne? Also ja, 100%, wir haben mal gelacht, weißt du, 100 Millionen Euro Bale, ha, 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 oder mit Cristiano Ronaldo fast die 100 Millionen Euro geknackt und jetzt, du redest schon über Gehälter im 700 Millionen Euro Bereich. So, was passiert dann in Europa? So, wenn die jetzt die Spieler nur noch Dollarzeichen sehen, sagen die, ey, warum soll ich in Europa spielen? Scheiß auf den Champions-League-Titel. So, wenn das wirklich der einzige Titel ist, der wichtig ist für jeden Fußballer. Scheiß drauf, scheiß auf die Champions-League. Und wenn Erik schon sagt, ey, vielleicht werden die gezwungen, die Saudi-Mannschaften oder gewisse Saudi-Mannschaften in den Champions-League mit reinzunehmen, dann bei wessen Grund habe ich in Europa zu bleiben? Ich verdiene dort mehr, ich spiele Champions-League, ja, fertig. Was soll ich in Europa machen? So. Und das ist halt das Ding. So. Ich finde, jetzt muss das wirklich schon so fast auf. Also gut, Politik ist eh korrupt, aber irgendwie muss man da FIFA-technisch was machen. Wenn das schon der Weltverband ist, dann muss da was gemacht werden von der FIFA.
Ja.
Weil es kann so nicht.
Deswegen sage ich ja, habe ich ja vorhin gesagt, das ist in meinen Augen immer eine Sache der Perspektive. Aus unserer Sicht zu 100% Zustimmung. Ja, dieses Geld, was da fließt, das ist unnormal. Und ich glaube, dass diese 1 Milliarde, die sie jetzt vielleicht diesen Sommer investiert haben, die denen scheißegal ist, weil sie wahrscheinlich nochmal 40 Milliarden in der Hinterhand haben für die nächsten Jahre, die sie noch alles Mögliche investieren können. Aber dass sie damit natürlich den Fußball immer weiter auch in Europa kaputt machen. Ich meine, wir Europäer haben das in den letzten Jahren auch schon gut selber hinbekommen. Aber dass das, was jetzt natürlich hier gerade passiert, also das schlägt hier jedem fast den Boden aus, 700 Millionen Euro für ein Jahr, das ist ja keiner, oder auch 300 Millionen Ablöse für einen Spieler, der ein Jahr Restvertrag hat. Stell dir mal vor, die Bayern hätten die 300 Millionen bekommen, die hätten sich damit alle ihre Transferziele mit Rice, mit Kane, mit was weiß ich, aus der Portotasche zahlen können. Ja, also das ist geistesgestört. Deswegen glaube ich auch, aus Saudi-Liga läuft gerade alles wunderbar, weil die investieren halt ihre Kohle, das macht denen aber nichts aus und ihre Liga gewinnt dann Attraktivität und wie du gesagt hast, viele Europäer sagen jetzt vielleicht auch langsam, ja komm, was soll ich denn jetzt hier in Europa, dann gehe ich lieber nach Saudi-Arabien, kick da ein paar Jahre, mach mir die Taschen voll. Also für die Saudi-Liga läuft das alles perfekt. In Europa muss man natürlich gucken, okay, nicht, dass die jetzt davon
und,
sind.
Und der würde, sorry, dass ich unterbreche, aber auch fast so viel Geld in 2, 3 Jahren machen, wie wenn er 10 Jahre in Europa kickt.
Ja, genau. Und das wird halt für viele Spieler wahrscheinlich attraktiv sein und für die Saudi-Liga ja sowieso. Das ist ja deren Ziel, dass sie möglichst viele gute Kicker in die eigene Liga bekommen für die Attraktivität und so weiter und so fort. Und in Europa muss man jetzt halt gucken, was hat das dann am Ende des Tages für Folgen. Noch sind wir, glaube ich, weit davon weg, dass die Saudi-Liga den europäischen Fußball kaputt macht oder sowas. Sowas würde ich jetzt noch nicht sagen. Aber natürlich muss man irgendwann gucken, wenn du jetzt ein Top-Talent hast, was, keine Ahnung, von, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, RB Leipzig aus der RB-Schule kommt und jetzt wollen Real den haben und Paris will den haben und Liverpool will den haben und Bayern will den haben, wo du so denkst, okay, krasse Auswahl. Und der sagt dann, oh, weißt du was, ich gehe aber lieber zu Al-Ittihad, weil da verdiene ich das 28-fache, dann denkt man sich natürlich auch, okay, ist für den europäischen Fußball scheiße, wenn jetzt plötzlich Talente wie, keine Ahnung, Musiala, Bellingham, Haaland, was weiß ich, wenn die jetzt alle plötzlich nicht mehr in Europa kicken würden, wäre halt schon scheiße irgendwo, ja, deswegen muss man halt gucken, wie groß werden da die Ausmaße und von FIFA-Seite. Genau, weil
wie hat sich denn Europa so lukrativ gemacht? Warum denn immer Europa? Warum spielen genau, die besten Spieler in Europa? Das wäre jetzt auch mein
Punkt gewesen. Da nehmen wir uns Europäer, glaube ich, einfach viel zu wichtig. Aber den Punkt, den ich jetzt nochmal ansprechen will.
Nur ganz kurz. Das ist doch die Akademie, Bro. Das ist doch, was dir schon von Kind aus zur Verfügung gestellt wird in Europa. Weißt du, du kannst von Kind aus bist du sehr gut aufgehoben. Wir haben in Deutschland sehr gute Akademien, in Spanien sehr gute Akademien, Frankreich da, weißt du, auf Pariser Vororte, weißt du. Also das ist ja, kommt ja von nichts, weißt du. Es ist ja nicht so, dass es von nichts kommt, sondern das ist Investition in langfristig in die Zukunft. Und wenn das verloren geht, dann nenn mir bitte einen Grund, warum dann Europa wichtig sein soll. Nur wegen der Champions League oder was? Weißt du? Klar haben hier die besten Kicker früher gespielt, aber gut, vielleicht bewegen wir uns eine neue Ära. So, aber ich finde trotzdem, du kannst diese Ära nicht nur mit Geld auf den Beinen halten. Irgendwann mal ist das Geld weg und dann, was dann?
Dann bricht unter Umständen alles zusammen, wenn sie bis dahin nicht in Status haben, dass sie...
Das hat einfach kein Mehrwert. Irgendwann mal ist dir Geld egal. Du willst dann, hey, ich habe das Geld schon und gut, ich will jetzt einfach mehr. Also ich will wieder was erreichen wollen in meiner Karriere und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn nicht nur Saudi-Arabien ist, da müssen die anderen Länder mitspielen. Wir reden ja nicht hier in Europa nur von einem Land, was dominiert, sondern von vielen Ländern. Klar ist die Premier League die attraktivste, aber da spielen auch andere Leute mit. Wir haben Real Madrid, wir haben Barcelona, wir haben Liverpool, wir haben Manchester City, wir haben Manchester United, weißt du, richtig, richtig große Vereine, Bayern, München und so weiter und so fort. Da kicken viele, viele, viele gute Vereine aus verschiedenen Ländern mit. Und wenn das halt im Nahen Osten nicht funktioniert, kann Saudi-Arabien das allein nicht stemmen. Niemals.
Genau. Ja, gebe ich dir recht. Wie gesagt, am besten, da haben wir ja schon vor Jahren drüber gesprochen, wäre halt ein Modell wie in der NFL oder in der NBA oder sowas, wo du auch Gehälter deckeln kannst und so. Aber das kriegst du halt von der, oder das will die FIFA nicht und das kriegt sie natürlich weltweit dann auch schwer durch, weil wenn du das nicht verpflichtend machst, dann wird es immer jemanden geben, der mehr zahlt. Ich glaube auch, das Problem der Saudi-Liga, deswegen, wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, es wird viel jetzt über die Strategie entschieden werden, was passiert. Wenn die jetzt auch Akademien aufbauen und so weiter und so fort, dann können sie sich irgendwann vielleicht auf eine Stufe mit den europäischen Top-Ligen stellen. Die Sache ist nur, wenn sie das schaffen und dann Attraktivität versuchen, durch andere Dinge zu schaffen als Geld, wird trotzdem irgendwann das Ding sein, dass sich jetzt alle messen lassen müssen an 700 Millionen in einem Jahr für einen Mbappé. Dann kommt nämlich vielleicht im nächsten Jahr ein Kammerwinger und sagt, oh, weißt du was, ich bin eigentlich auch ein großes europäisches Talent, aber ihr wollt mir nur 200 Millionen im Jahr geben, finde ich bodenlos, weil der Mbappé hat 700 Millionen bekommen. Also die sagen ja nicht nur, weil die Liga attraktiver ist, nehme ich jetzt auch weniger Gehalt in Kauf, sondern die sagen ja trotzdem, der hat das bekommen, das will ich auch. Und so schaukelt sich das ja auch in Europa schon seit Jahren hoch, dass kaum einer von seinem Gehalt runtergeht, weil man sagt, naja, aber der hat für die gleiche Leistung, hat der das Doppelte bekommen. Und je höher du das Geld treibst, und ich meine, dieser Sprung von, keine Ahnung, Ronaldo, Benzema, 200 Millionen im Jahr ist ja schon brutal heftig, aber jetzt auf 700 Millionen für ein Jahr hochzugehen, das ist ja nochmal mehr als das Dreifache, also Dreieinhalbfache, das ist dann halt irgendwann, je höher du das jetzt schraubst, desto weniger wird das irgendwann wieder sinken, weil welcher Mensch soll denn jetzt nach Saudi-Arabien wechseln und sagen, ich unterschreibe dafür 5 Millionen im Jahr?
Ja.
Macht doch kein Mensch mehr. Warum?
Jeden vergleiche ich sofort mit demjenigen, der vielleicht so nah an deinem Niveau spielt und sagst, hey, möchte ich auch. Ich bin, finde Immer. Ich, auf dem gleichen Niveau wie XY-Typ und ich möchte es auch.
Ja, genau.
Und dazu dürfen wir ein Thema auch nicht vergessen, und zwar, das ist die politische Lage in Saudi-Arabien am Beispiel von Fabinho. Da droht ja anscheinend der Wechsel zu platzen. Der wollte ja auch zu Etifak oder glaube ich irgendwie, stand da was an. Und aufgrund seiner Hunde, weil die in dem Land nicht geduldet werden, weil es so eine Zucht ist, aufgrund der Hunde ist der Deal jetzt geplatzt, weil er die nicht mitnehmen kann.
Ja.
Das sind halt auch so Sachen, ja, wir leben halt anders wie Europäer, das ist klar, dass wir, ja, die leben halt unter Monarchie und sonst irgendwie und Kopftuch ist ja auch so ein Thema oder keine Ahnung. Aber wenn es bei solchen Kleinigkeiten halt schon scheitert, ist es für einen, selbst für einen Kylian Mbappé, glaube ich, halt auch erstmal für die ersten Wochen ein bisschen weltfremd. Der muss sich ja dann trotzdem auch erstmal einleben mit dem, was er zu tun hat. Der muss sich auch irgendwie anpassen. Aber ich glaube, letztendlich werden sie das dann trotzdem irgendwie einfach dulden. Und ob das auf lange Hinsicht dann aber eine Sache ist, wird man dann halt sehen, wie sich das weiter dann entwickelt, dann in der Liga und ja.
Ja, Kylian Mbappé und Saudi-Arabien, da haben wir jetzt eine schöne Stunde drüber verloren, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Energie noch.
Machen wir noch 15 Minuten, ne?
Genau, weil, ja Leute, unsere Liste, wenn ihr die sehen würdet, ey, wir müssen einen 4-5-Stunden-Podcast machen, aber so ist es
nicht.
Was
haben wir jetzt? Einen von 15 Punkten haben wir jetzt, gell?
Ja, einen von 15 Punkten, so ungefähr. Nee, ich würde sagen, lass mal international bleiben, das sind ja nur ein paar Namen und nächstes Mal, wir wollten wirklich über die Bundesliga reden, im Detail, die neuen Transfers, die Abgänge und so weiter und so fort, Top 3 Abgänge, vielleicht auch Top Zugänge bis jetzt, Top interne Wechsel gibt es ja auch, die sehr, sehr interessant ist, jetzt vor kurzem passiert, aber red mal über einen Mann, Havertz, ja, vom FC Chelsea zum FC Arsenal, ich glaube, das war ein Move. Beim FC Chelsea, weißt du, die haben ja jetzt nichts erreicht, international. Also das war eigentlich abzusehen, ne? dass viele Spiele abspringen werden. Und ich glaube, für Havertz das Beste, was passieren konnte, ist, dass Arsenal da anklopft und sagt, hey, komm zu uns. Weil ich glaube, Mikel Arteta, der hat da einfach eine Zukunftsvision mit den Gunners. Der ist der richtige Mann. Und jetzt braucht es einfach nur harte Arbeit, Geduld. Und dann wird, glaube ich, auch wieder Arsenal zur Top-4-Mannschaft, die Forever-Top-4-Mannschaft der nächsten Jahre. Also da haben sich auch in Champions League wahrscheinlich Platz gesichert. Von daher, richtiger Move. Freue mich für ihn, dass er noch in der Premier League bleibt zum Beispiel und nicht direkt wechselt nach Spanien. Hat ja auch Angebote gehabt, auch Real und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz blieb in der Premier League. Und ich glaube, Havertz im Vergleich zu Werner, der hat sich durchgesetzt. Ne? Also das war ja wirklich ein Tag- und Nacht-Vergleich. Werner, Riesenprobleme in der Premier League, direkt zurück in die Bundesliga. Havertz bleibt noch. Beißt die Zähne, hat jetzt unter den verschiedenen Trainern, die Chelsea da trainiert haben, alle meist eigentlich gute Minuten gespielt. Und von daher, ich denke, beim FC Arsenal, der wird nicht ohne Grund geholt worden sein. Klar ist die Konkurrenz jetzt viel, viel, viel größer auf seiner Position in dem offensiven Bereich, ob es jetzt außen sind oder in der Mitte. Aber Premier League, ey, 38 Spieltage, international, Pokal, Digga, da brauchst du einfach einen breiten Kader. Und ich glaube, da wird Havertz auch auf seine Minuten kommen. Bin auf jeden Fall zuversichtlich, weil er schon diesen Schritt gewählt hat. Premier League, ey, ich mach da weiter. Wird auf jeden Fall ein richtiger Schritt sein. Freue mich für den Jungen. Ich weiß nicht, wie ihr das bewertet.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den Move sehr, sehr gut, gerade weil ich auch finde, dass Arsenal ganz, ganz clever agiert auf dem Transfermarkt. Wenn du dir das dir den Kader mal auf Transfermarkt anguckst, die haben wirklich gefühlt den Kader komplett umstrukturiert. Alte Säulen wie ein Xhaka haben sie abgegeben und setzen jetzt wirklich auf junge, wilde Leute, die sie sich an Bord geholt haben, die auch super interessant sind. Declan Rice, um dann noch ihn reinzubringen. Also, und ich finde, ja, der könnte auf jeden Fall ein Puzzlestück für die Defense sein. Und gerade in Havertz finde ich offensiv super interessant. Bei Chelsea hatte ich nie so das Gefühl, dass er von den Trainern immer richtig eingesetzt wurde. Der hat mal eine Woche auf dem Flügel gespielt, dann war er mal Stürmer. Und ich denke, dass Arteta einen ganz klaren Plan mit ihm hat. Und wenn ich mir jetzt so eine Aufstellung konzipieren würde, sähe es für mich so eher nach einem 4-5-1 aus, wovon du zwei ZOMs hast und einer davon ist Havertz neben Ødegaard. Das könnte ich mir halt richtig gut vorstellen. Dass die beiden zusammen, Ødegaard dann halt ein bisschen defensiverer Zehner, aber Havertz quasi dann so Art hängend hinter Gabriel Jesus, wenn er dann eine klare Position kriegt, kann ich mir da schon vorstellen, dass das definitiv funktionieren wird. Und ich muss sagen, Arsenal ist, die haben natürlich auch aktuell am meisten ausgegeben auf dem Transfermarkt mit Timber, Havertz, Rice, das sind natürlich schon Kaliber.
Bei 150 Millionen kommt man schon ran eigentlich.
Ja, sind glaube ich aktuell das Team, was die meisten Ausgaben gerade hatte. Und ich finde...
Aber da ging halt, was auch witzig war, Granit Xhaka, ne? Das haben wir wahrscheinlich auch nicht vorher gesehen zu Leverkusen.
Ja, aber das ist ja das, was ich gesagt habe mit der Altersstruktur. Gefühlt ist der Älteste bei denen Jorginho und danach ist da eine Schwelle von, dann kommen vielleicht zwei, drei Spieler mit 28 und dann halt viele mit 26, 25. Und wenn die alle jetzt die nächsten zwei, drei Jahre da bleiben, also ganz ehrlich, da kann wirklich was Großes zusammenwachsen und ich sehe auch die nächsten Jahre, vielleicht sogar Arsenal, hat so ein bisschen Liverpool den Rang abgelaufen als Nummer zwei in England aktuell. Also Hot Take von mir, aber die werden City, glaube ich, die nächsten Jahre auch ordentlich Druck machen.
Ja, ich habe jetzt auch geschaut, Niklas Moussa Diaby, da haben wir eigentlich auch schon fast jedes Jahr gesagt, der wird irgendwann mal abspringen, ne? Dass er jetzt diesen Bailey-Move macht und zur Aston Villa geht. Ja, richtiger Schritt oder weiß nicht, geht er jetzt unter in der Premier League? Weil ich habe das Gefühl, bei Bailey gehabt, in der Bundesliga war er ein bisschen mehr so der Star.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, der Schritt von der Bundesliga in die Premier League kann für solche Spielertypen immer, sage ich mal, eine große Herausforderung sein. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass dass der Schritt ein Fehler ist, weil ich glaube, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass Xabi Alonso in seinem Spielsystem bei Leverkusen, da können wir dann, wenn wir über die Bundesliga reden, nochmal mehr drauf kommen. Aber ich glaube, dass er nicht unbedingt auf diesen Spielertypen Diaby zu 100% setzt, sondern dass er eher ein bisschen vielleicht ballsicherere, stärkere zentrale Mittelfeldleute wie ein Havertz, wie ein Hofmann, den sie geholt haben und sowas haben möchte. Und deswegen glaube ich, dass man da vielleicht beidseitig gesagt hat, wenn es ein gutes Angebot kommt, dann geh ruhig so. Und wenn er natürlich die Wertschätzung in Leverkusen dann auch nicht mehr auf dem Level erfährt, wie er es vielleicht vorher hatte oder sowas, dann macht das schon Sinn. Ich bin trotzdem gespannt, wie der Junge einschlägt, weil ich finde, Diaby ist ein Spieler, der unheimliches Potenzial mitbringt, was er aber nicht immer abrufen konnte. Also, der hatte Top-Spiele, der hatte aber auch Spiele, da war er gefühlt unsichtbar. Insgesamt natürlich ein guter Bundesligaspieler gewesen, aber ich bin gespannt, ob er in der Premier League an seine guten Bundesliga-Zeiten anknüpfen kann oder ob er eher so wie Bailey auch Schwierigkeiten bekommen könnte in der Premier League und ja. Mal schauen.
Aber viele reden mir Aston Villa ein bisschen zu klein, weil viele haben gesagt, ja, voller Rückschritt von Leverkusen zu Aston Villa. Wir dürfen da nicht vergessen, wer Trainer ist. Mit Unai Emery, das ist ein Fuchs. Also, und der Fußball, den er spielen lässt, hat auch mittlerweile schon echt Früchte getragen. Wenn ich mir jetzt angucke, wen die verpflichtet haben, mit einem Pau Torres als Beispiel, den hätte ich, ja, werden vielleicht ein paar Bayern-Fans sich wundern, ich hätte den eher bei den Bayern gesehen als Minjae Kim. Aber darüber werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich nochmal genug reden. Aber allein Diaby, der passt da auch so gut in das System rein. Premier League steht dem auch gut. Und wie gesagt, der Emery-Fußball hat ja jetzt auch schon halbwegs Früchte getragen. Die sind ja auch Siebter geworden, spielen jetzt immerhin Conference League. Also es ist ja jetzt auch keine Fahrstuhlmannschaft, die jetzt irgendwo im Niemandsland der Premier League irgendwo auftauchen. Aber ja, trotzdem, das ist eine sehr, sehr spannende Mannschaft, die Emery jetzt da hat. Und mal gucken, wie sich da Diaby dann macht und ob er mit seinem alten Kumpel Bailey dann die Flügel unsicher machen.
Ja, ich glaube, wir kommen aber zu deinem Lieblingsmann, so ein bisschen hast du jetzt sehr oft genannt, Alexis McAllister, der WM-Star schlechthin. Ja, hat sich, glaube ich, einen ordentlichen Transfermarktpreisschub durch die WM da holen können. Mittlerweile bei 65 Millionen angelangt. Also, ich schaue mal da genau. 15.06.2022, circa vor einem Jahr, 16 Millionen. Hat sich auf jeden Fall gut entwickelt auf 65. Da hat
Ja.
die WM auf jeden Fall gut mitgeholfen. Ja, interessanter Mann.
Und sein Jahr bei Pride natürlich nicht
Genau,
vergessen.
und das Jahr bei Brighton auf jeden Fall wollen wir auch nicht zu schlecht reden. Interessante WM, interessanter Mann mit 24. Und jetzt bei einem, ja, ich glaube, bei einem Trainer, der viele Spieler sehr gut weiterentwickeln kann, ne?
Ja. Und ich denke, gerade die ersten Jahre unter dem Club-Fußball wird er sehr, sehr reifen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das auch sehr kräftezehrend ist. Und aber Alistair ist ein junger, frischer Spieler. Wenn der jetzt den Club-Fußball annimmt, glaube ich schon, kann das ein sehr, sehr geiles Mittelfeld werden. Also die haben ja auch komplett umstrukturiert, mit Szoboszlai dann auch noch zusätzlich drinne. Also dafür haben sie Carvalho abgegeben, zum Beispiel nach Leipzig. um ihn auch ein bisschen zu fördern. Da ist ja jetzt auch ein bisschen Bewegung drin, wenn Fabinho dann auch noch geht, wenn sie wahrscheinlich auf der Position auch noch was machen. Aber ja, ich sehe bei Liverpool auf jeden Fall auch mittlerweile ein bisschen mehr Entwicklung. Spannend ist zu sehen, was sie mit Trent machen. Da gibt es ja auch Diskussionen, dass er vielleicht ins Mittelfeld geht. Habe ich ja die meiste Zeit sogar auch schon vorgeschlagen, dass der, weil er gerne mal offensiver denkt, vielleicht sogar, ich könnte mir gut auch als Achter oder als Sechser vorstellen. Aber wie gesagt, Premier League, da wird dann noch einiges über die Ladentheke gehen und Liverpool sollte, auch wenn sie jetzt Europa League spielen, sollte da den Anspruch schon haben, wieder die nächste Saison wieder die Top 4 zu erreichen. Aber ob sie das jetzt gleich mit McAllister, ich finde, dann darf man nicht so hohe Erwartungen haben, dass so Spieler automatisch direkt einschlagen. Also ich bin Szoboszlai natürlich durch die Bundesliga auch super interessant, aber ich kann es mir jetzt noch nicht so hundertprozentig vorstellen, dass es gleich hundertprozentig funktionieren wird, wie sie das sich vorstellen. Du hast ja die Testspiele in Deutschland schon teilweise gesehen, dass sie in Karlsruhe ganz knapp nur gewonnen haben, beziehungsweise auf den letzten Meter. Klar, ist jetzt auch nur ein Testspiel, darf man nicht so hoch anhängen. Gegen Fürth haben sie auch nur unentschieden gespielt, meine ich. Also da ist auch noch ein bisschen Sand im Getriebe.
Was ich noch witzig fand, Christoph Nkunku, ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass Chelsea so abkackt, ne, vor seinem Wechsel. Ich glaube, er hat auch gedacht, okay, dann gehe ich jetzt zum FC Chelsea, verdient zwar gut Spiel, aber auch eine Dings international wichtige Rolle. Da hat er sich wahrscheinlich jetzt verspielt, der Bro, aber ich glaube, ja, auf langer Sicht, so sorry, der FC Chelsea wird auf jeden Fall, glaube ich, anknüpfen, wenn man alles richtig macht. Weil die Premier League aber einfach auch zu gut ist, wenn man sich die ersten Top 4, 5 anschaut. Arsenal ist ja wieder zurückgekommen, weißt du, das sind auch wichtige Mannschaften, die dann eben die Konkurrenz beleben. Also, ja. Ich wollte noch bei Liverpool bleiben, weil Szoboszlai, wir wollten zwar über die Bundesliga reden, aber auch interessant, Ablöse 70 Millionen. Ich habe zwar gedacht, dass er irgendwann mal geht, finde ihn auch wirklich gut, aber direkt 70 Millionen ist schon auf jeden Fall ein ordentlicher Preis. RB Leipzig hat da gut verhandelt, ne, Niklas?
Ja, also ich meine, für RB Leipzig ist es natürlich schon ein herber Verlust, wenn man jetzt schaut, welche Rolle Szoboszlai hatte letzte Saison, aber ich glaube, für den Preis ist das absolut zu verschmerzen. Ich bin aber sehr gespannt auch bei Szoboszlai, wie er sich bei Liverpool einfügt, weil ich finde, dass er einen guten Zeitpunkt gewählt hat, wo gerade so ein bisschen Liverpool im, ich sag mal, ein bisschen im Umbruch ist, ja, mit McAllister und sowas hat er jetzt halt hat Liverpool ja verschiedene neue Leute auch fürs Mittelfeld geholt. Da wird er sich seinen Platz erstmal jetzt erkämpfen müssen natürlich, aber ich glaube, dass es für ihn von Vorteil ist, dass er nicht in die Liverpool-Mannschaft zum Beispiel reinkommt, die jetzt vielleicht vor 2 oder 3 Jahren noch Meister geworden ist und um die Champions League immer gespielt hat und so, weil ich glaube, wenn du in eine bestehende Mannschaft reinkommst, ist es immer schwer, jemanden da rauszudrängen. Und deswegen denke ich, dass er einen guten Zeitpunkt jetzt erwischt hat. Ich traue ihm auf jeden Fall von den Anlagen zu, dass das gut sein kann oder dass es gut werden kann. Hat sich ja in der Bundesliga auch recht schnell akklimatisiert. Klar, okay, RB-Schule und sowas ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber ja, hat ja auch schon häufiger geklappt bei Leuten, keine Ahnung, Sadio Mané und sowas, die dann irgendwie über Umwege aus Salzburg dann nach Liverpool gegangen sind und da eben dann auch eine gute Rolle gespielt haben. Also ich glaube, für Liverpool ist es trotzdem insgesamt unterm Strich ein guter Transfer, weil es auf jeden Fall ein Spieler ist, der die Fähigkeiten mitbringt, die vielleicht Liverpool letztes Jahr gefehlt haben. Für Szoboszlai ist es eine große Chance. Ich hätte zwar nicht damit gerechnet, dass er nach einem Jahr schon geht, aber...
War halt die Klausel. Der hat eine Klausel gehabt von 70 Millionen.
Genau, aber gut, er hätte natürlich trotzdem sagen können, ich bleibe noch bei Leipzig, so theoretisch. Aber ja, der Step nach Liverpool ist dann wahrscheinlich sowohl, weiß ich nicht, finanziell vielleicht auch, aber vor allem natürlich...
Wenn du halt den Schritt gehst, dann halt zu dem Zeitpunkt, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja. Ja, genau. Denn den halte ich auch für jetzt für sinnvoller, weil wenn Liverpool jetzt Spieler sucht und dann haben sie wieder ein eingespieltes Mittelfeld und in 2 Jahren kommt Szoboszlai, oh, jetzt will ich doch zu Liverpool, dann ist es wieder schwer, sich da zu etablieren. Deswegen glaube ich, der Zeitpunkt ist schon gut.
Ja, Ja. Schauen wir uns mal beide Manchester City Clubs an, beide Manchester Clubs an, kurz. Interessante Deals mit Mateo Kovacic zu City. Sehr, sehr geiler Spieler. Bin mal gespannt. Ich glaube, mit 29 hast du auch ein sehr, sehr gutes Alter für das Mittelfeld. Aber auch Manchester United, Mason Mount geholt vom FC Chelsea und André Onana. Dafür De Gea immer noch arbeitslos, habe ich jetzt letztens gesehen. Noch kein Verein. Bin mal gespannt, wer den holt. Tja, könnte man für ein bisschen Geld, wenn man mit ihm gut verhandelt, was sein Gehalt anbelangt, ja, noch einen ordentlichen Keeper. Er ist 31, glaube ich.
Die Bayern schlagen zu, pass auf.
ja, und André Onana jetzt geholt mit Mason Mount. Das auch interessant, wenn ihr gerne noch was zu sagen wollt. Ansonsten würde ich weitermachen. Tonali fand ich sehr, sehr schade,
ja,
dass der wechselt vom AC. Aber gut, sehr, sehr interessanter Mann. Newcastle hat auch Saudi-Geld. Bin mal gespannt, ob die Saudis noch Wert legen auf Newcastle, wenn die jetzt ihre eigene Liga da so gut spielen.
Das wird jetzt so der Sparring-Partner, pass auf.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben ja auch, oder viele haben ja Dings gemunkelt, dass vielleicht, wenn Newcastle die Champions League erreicht, Cristiano Ronaldo wieder in die Premier League kommt. Ist jetzt leider nicht so geworden. Naja.
Hat er ja klar in einem Interview auch zu verstehen gegeben, dass er nicht wieder nach Europa will. Fand ich auch ein bisschen hart, das zu sagen, so von wegen, ja, in ein, zwei Jahren ist die Saudi-Liga vor der Eredivisie oder vor der türkischen Liga, glaube ich, hat er gesagt.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Oder portugiesische Liga, ich weiß nicht, aber er hat da zwei Ligen explizit
genannt. Diese Ligen existieren halt nur ein paar.
Ja, ich finde auch, der hat letztes Jahr auch schon, der hat letztes Jahr beim Wechsel auch schon sehr große Töne gespuckt. Muss aber sagen, jetzt so ein Jahr später, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, also jetzt auch was Transfers und sowas betrifft, dass in einem Jahr schon so viel, sage ich mal, dazukommen kann. Deswegen, wie gesagt, haben wir vorhin schon lange drüber gesprochen, mal gucken, wie sich's entwickelt, aber
trotzdem ist es nicht nachhaltig, Punkt aus für dich.
Ja, ja, definitiv.
Das ist auf jeden Fall. Ansonsten, für mich Premier League, war es das so. Ich weiß nicht, ob ihr noch da Sachen habt, die ihr loswerden wollt über die Premier League.
Ja, das waren ja so gefühlt die mit die größten Transfers, weil La Liga irgendwie kommst du auch noch nicht so in Fahrt, finde ich, die Transfers. Außer halt Bellingham, ja, war so der mit der größte, logischerweise. Auch in Italien, finde ich, ist der Markt noch relativ ruhig. Ablösefreie Deals hier und da. Marcus Thuram halt zu Inter. Ja, also noch hält sich es in Grenzen, aber Premier League ist halt schon mit das meiste, finde ich. Und Bundesliga werden wir dann wahrscheinlich die nächste Folge dann nochmal ein Special machen.
Vielleicht kann man in einem Satz noch kurz, wenn wir über die Saudi-Liga gesprochen haben, noch die MLS erwähnen, dass es da die Barca-Reunion jetzt langsam gibt mit Busquets, mit Alba, mit Messi, soll Suarez noch kommen. Nur in einem Satz, dass das nicht irgendwie verloren geht auf dem Weg, aber ja, da schauen wir mal, was sich da entwickelt. Ich glaube, die Saudis waren das wichtigere Thema.
Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Was wird.
Ja, würde ich sagen, eine schöne Stunde und 15 Minuten Folge war das. Hat uns auf jeden Fall mega gefreut. Ja, und schalt dann wieder ein, wenn es heißt, die drei Mosa Fuckers talken wieder über Sport mit wie an der Seite natürlich Erik und Niklas. Danke für eure Zeit und ja, bis demnächst, würde ich sagen.
Und peace viel out, Spaß bei Liga 2, Freunde.
Liga 2, ja, das war Erik ganz wichtig. Der dachte, wir kriegen in 5 bis 10 Minuten tatsächlich den ersten Spieltag der zweiten Bundesliga getippt. Der hat doch einen Arsch offen. Ja, sollen wir mal an der Stelle sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.